So sind wir heute bei dem krönenden Kapitel des dritten Hauptteils des Römerbriefes. Und Römer 1 bis 8 ist die entscheidende Grundlegung, so sehr uns die Fragestellung 9 bis 11 dann auch heute Vormittag noch beschäftigen soll. Und heute Abend der Einsatz der Parenese, der Ermahnung, der Ermunterung und des Gemeindeverständnisses. Wir waren gestern angekommen bei der Erkenntnis, dass Paulus nun in der Tat sagt, dass die Herrschaft der Sünde und des Gesetzes für die, die im Wir mit Christus sind, die in Christus sind, aufgehoben ist. Dass nämlich Gott aufhebt, was uns vorher gebunden hat und dass wir jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern Diener der Gerechtigkeit. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wir hatten gesehen, dass das Christsein ganz differenziert dargestellt wird nach Sein, Gesinnung und Verhalten. Und wenn wir kritisch unseren Hintergrund und uns selbst betrachten, dann merken wir, dass Christsein in der Regel verhaltensfixiert ist. Verhaltensfixiert. Das heißt, wir konzentrieren uns immer auf das Verhalten und die meisten Predigten beziehen sich und Andachten auch immer auf das Verhalten. Wie verhalte ich mich richtig? Was tut ein Christ? Was tut ein Christ nicht? Und ich erinnere mich noch dran, eben wie ich dann das kennenlernte, als ich die frommen Kreise kennenlernte, als ein frisch bekehrter Rheinländer, dass plötzlich der Satz im Raum stand, das tut man nicht. Oder was denken denn die Leute? Ich habe neulich noch eine mir sehr nahestehende ältere Dame etwas vor den Kopf gestoßen, aber nicht im bösen Sinne, sondern in etwas irritierendem Sinne, weil ich ihr nämlich sagte, weißt du, was für dich im Himmel am schönsten sein wird? Und dann sagt sie, was denn? Und dann habe ich gesagt, dann wirst du endlich tun und lassen, was Gott will. Da war sie schockerfroren und sagt, wieso, das tue ich doch jetzt schon so. Und dann fragte ich zurück, ich habe die Beziehung zu der Dame, dass ich das darf. Dann fragte ich zurück, tust du wirklich das, was Gott will, oder tust du das, was Menschen denken, dass Gott will? Dass Menschen denken, was Gott will. Fragst du nicht immer danach, was sagen die Leute? Wie kommt das denn an? Was wird denn erwartet in unserer Gemeinde? Nicht? Das Schönste am Himmel wird sein, dass wir endlich tun und lassen, was Gott will. Und wisst ihr, was das Schönste an der Erde ist? Dass der Himmel schon angefangen hat. Wir können schon hier tun und lassen, was Gott will. Nicht verhaltensfixiert, auch nicht nur gesinnungsfixiert, sondern seinsgegründet sind wir. Nicht? Wir haben das Sein, dass wir Christen sind. Du bist ein Kind Gottes. Du bist von Neuem geboren. Und das erfährst du nicht im Spiegel, wenn du reinschaust, vielleicht noch nicht. Es gibt auch Stunden, wo du es dann erfährst, weil etwas von der Herrlichkeit und Freude Christi in deinem Angesicht dann widerspiegelt. Aber das ist schöner, es im fremden Angesicht zu sehen. Sondern das erfährst du im Neuen Testament. Du bist so neu, wie das Evangelium es dir zusagt. Und das ist völlig unabhängig von deinem Verhalten. Und es ist nicht abhängig von deiner Gesinnung, deinen Gefühlen und deinen Gedanken. Nicht, sondern das ist dein neues Sein, das du hast. Aber das neue Sein bedeutet nicht automatisch schon ein neues Bewusstsein. Und hier setzt der Lerneffekt ein, hier setzt die Übung ein und das Training. Es ist nämlich nicht so, dass wenn du aus der Gnade lebst, du untätig wärst. Und das habe ich erlebt. Menschen, die Gottes vollkommene Liebe und seine Gnade, die diese Befreiung des Evangeliums erleben, die sind anschließend viel vitaler als vorher. Weil ja der ganze Ballast wegfällt und der ganze Krampf wegfällt, dann hast du Energien frei. Wenn du dich nicht ständig beweisen musst. Nicht? Ich weiß nicht genau, du musst das mal für dich rauskriegen. Ich habe so Zeiten, da würde ich sagen, 90% meiner Aktivitäten dienen der Selbstbestätigung. Jetzt erschrickst du und sagst, ist der Eckstein gottlos. Nein, ich bin nur ehrlich. Überleg mal, wie viel Zeit du damit verwendest, dich selbst stark zu machen, geltend zu machen, weiterzukommen, Ansehen zu haben, beliebt zu sein, wie viel Gedanken du darauf verwendest, dein Ich-Bild wieder zurechtzustellen. Also jemand hat dich gekränkt, du bist nicht richtig beachtet worden, geht dir tagelang nach, nicht, da arbeitest du die ganze Zeit dran rum. Wie viel Zeit gewinnen wir, um Gesinnung zu entfalten, wenn wir frei sind, unser eigenes Ich begründen zu müssen? Du bist geliebt. Du bist gewollt. Gott freut sich an dir. Alles das ist dein Sein, deine Grundlage. Und das jetzt einzuüben, Karteikarte für Karteikarte umzuschreiben, neue Ordner anzulegen auf deinem inneren Computer und neue Dokumente zu sammeln des Erfolges und sie gleich abzuspeichern, dass sie nicht gelöscht werden, nicht? Das ist die Aufgabe des alltäglichen Lebens. Das Einüben meines neuen Seins, das Einüben meines neuen Bewusstseins. Ich hatte euch ja schon das Beispiel von dem Waisenkind erzählt, ein Motiv, das uns jetzt bestimmen wird im fortlaufenden Text, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind, nicht? Das Waisenkind hat in der Stunde 1 schon alles an Sein. Es kommt von einer schrecklichen Vergangenheit her und jetzt wird es von einem liebevollen Ehepaar integriert in eine Wir-Beziehung. Das Sein ist perfekt, aber meint nicht, dass damit schon die Gesinnung und das Verhalten kuriert sind. Das kann noch Jahre dauern. Nicht? Albträume, Sorgen, Ängste, auch Verhaltensmuster, die man aus der alten Zeit noch des Gehasstseins und der Einsamkeit hat, alles das schleppt man zunächst mit. Aber damit es nicht nach Arbeit im negativen Sinne klingt, das Faszinierende ist, so ein kleines Waisenkind, wenn es denn weiß, wie reich es ist, das freut sich daran, seine neue Umgebung, seine neuen Schätze zu erobern. Das Spielzimmer wird voller Freude entdeckt mit glänzenden Augen, der unbegrenzte Garten und natürlich auch die Liebe der Eltern wird belastet und trainiert. Nicht jeder, der Jugendarbeit oder pädagogische Arbeit gemacht hat, kennt das. Wenn man den Menschen sagt, du bist angenommen und Gott liebt dich, dann wird das getestet auf Belastbarkeit. Nicht? Insofern, also wenn du es mit Kindern zu tun hast, aus Familienverhältnissen, die nicht so geborgen sind, nicht, dann darfst du dich nicht wundern, wenn die Kinder aggressiv sind. Ich erinnere mich dran, mit Kölnern habe ich mal, also nicht verhaltensauffällig, sondern das waren ganz gestandene Zivademmer, habe ich 3 Wochen lang eine Norwegen-Freizeit gemacht. Und ich weiß noch, am Vorabend mit den 2 Mitarbeitern, die ich mitbrachte, haben wir gesagt, das ist das erste Mal, dass eine Freizeit aber voll daneben ging und dann gleich 3 Wochen. Wir haben gebaggert und getan und wir haben versucht, ihnen das nahe zu bringen. Die haben immer nur während der Bibelarbeiten rumgefrotzelt, haben widersprochen, waren frech und ich weiß nicht was alles. Also wir waren wirklich total frustriert am Vorabend. Und dann am Abend, also am letzten regulären Abend, und dann am Abend plötzlich kamen sie mit Tränen in den Augen zu uns und haben gesagt, jetzt haben wir das Evangelium verstanden. Und wir haben gesagt, also das habt ihr uns aber schwer gemacht, die 3 Wochen. Aber die wollten gucken, ob es auch stimmt. Nicht? Die wollten gucken, ob das belastbar ist oder ob das nur billiges Geschwätz ist. Ob Gott das Evangelium und eben auch seine Boten, das ist dann der Nachteil, nicht? Wir werden mitgetestet, nicht? Ob die tatsächlich lieben, voraussetzungslos und bedingungslos. Und es war dieser Kölner ZVM, mit dem ich dann jahrelang verbunden war. Die fuhren durch die halbe Republik, um Freizeiten, offene Abende mitzumachen. Und das ist das, da dürft ihr euch nicht wundern, nicht? Auch ihr selber werdet Gott erst testen. Nicht? Kann das denn sein, dass er mich derart liebt? Und damit sind wir bei diesem zentralen Motiv, nachdem wir uns gestern mit Sünde und Gesetz beschäftigen mussten. Und dahin nämlich, dass Paulus sagte, wir haben Christus in uns, in dem sein Geist in uns ist. Der Heilige Geist, so sagten wir gestern schon, ist kein Gespenst, ist auch keine Flüssigkeit, die man wie Flüssiggas tanken kann. Nicht? Wir beten ja manchmal so, dass wir sagen, Herr, gib uns deinen Heiligen Geist. Da hat man den Eindruck, man stellt sich das so wie Flüssiggas vor, dass man wieder Energie hat. Sondern der Heilige Geist ist nicht mehr und nicht weniger als die wirksame Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes in Gestalt des Heiligen Geistes in uns. Das heißt also, der Heilige Geist ist etwas ganz Persönliches. Es ist nämlich die Person und die persönliche lebendige Gemeinschaft. Und vom Geist wird überall da geredet, wo es nicht um das Jenseits geht, die Transzendenz oder Eschatologie, die ferne Zukunft, sondern Gott im Hier und Jetzt. Nicht? Der Heilige Geist ist Gott im Hier und Jetzt, so wie wir ihn erfahren dürfen, in der Gegenwart. Dann spricht das Neue Testament von Gott als Heiligen Geist oder Christus im Gestalt seines Geistes. Nicht? Das ist sein gegenwärtiges Wirken in uns. Wer also Christus hat, der hat seinen Geist, in dem ist Christus wirksam. Wer aber Christus gar nicht gehört, so hat Paulus gestern zum Schluss gesagt, unseres Abends, der wäre ja sowieso nicht Christ. Das heißt, Christsein steht und fällt mit der Gegenwart Christi in uns. Nichts anderes macht uns zu Christen als Christus in uns. Und so viele Missverständnisse rühren daher, dass wir die neue Schöpfung in uns sehen wollen. Nicht? Aber der ganze Clou ist, ich bin nur alte Schöpfung. Nimm Christus aus meinem Leben weg und was bleibt, ist die alte Schöpfung. Neu an mir ist nur Christus in mir. Nicht? Christus ist das einzig Neue. Er ist die neue Geburt. Er ist der Samen Gottes, der in mir ist. Und da sind sich Paulus und Johannes wieder ganz einig. Nicht? Ihr findet lauter Stellen, wo das genau gesagt wird. Nicht? Es ist sein Geist in uns, der das Neue ist. Er ist die Wiedergeburt. Er ist die neue Kreatur. Er ist das neue Sein. Und dann sagst du, ach schade, ich dachte, ich verändere mich. Warum willst du dich verändern? Christus bist du genug. Lass dir an meiner Gnade genügen, hat er Paulus gesagt. Nicht, dass ich des Menschen, mit dem du Christi, zu einem Wir verbunden und alles ist vorhanden, was du brauchst, um im Diesseits und im Jenseits selig zu leben. Nicht? Der Clou ist also, du hast schon alles. Jetzt in Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, führt und regiert. Denn welche der Geist Gottes treibt, führt und regiert, die sind Gottes Sklaven. Das war ein Grunzen und Lachen der Erkenntnis bei euch. Wunderbar. Hier steht nicht, die sind Gottes Sklaven, sondern die sind Gottes Kinder. Was passiert? In Römer 6 wurden wir aus der Sklaverei der Sünde, der Trennung von Gott, die zur Macht geworden ist, die uns bestimmt, die uns beherrscht, wurden wir aus der Sklaverei freigekauft. De jure, nach dem Recht, sind wir per Vertrag nun Sklaven Gottes. Wir gehören Gott. Gott aber hält uns nicht als Sklaven, sondern er adoptiert uns als Töchter und Söhne. Ihr versteht die Logik, nicht? Das Bild geht durch von Kapitel 6 bis Kapitel 8. Er kauft uns frei als Sklaven und adoptiert uns als Töchter und Söhne. Die also, die der Geist Gottes, die Christus selbst regieren darf, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Sklavengeist empfangen. Hier steht es ja. Nicht? Jetzt, früher waren wir Sklaven, jetzt aber haben wir keinen knechtischen Geist empfangen. Der Heilige Geist macht uns nicht zu Knechten. Dass ihr euch abermals fürchten müsstet, früher vor der Herrschaft der Sünde und des Gesetzes, nun vor der Herrschaft Gottes. Wie viele Christen sind mir in meinem Leben schon begegnet, die leben so, als hätten sie einen Geist der Sklaverei empfangen. Früher haben sie die Sünde gefürchtet, jetzt haben sie Angst vor Gott. Das ist aber nicht der Vater Jesu Christi. Der will nicht, dass wir Angst haben, sondern der will ja von uns geliebt werden. Also, ihr habt nicht einen Sklavengeist empfangen, einen knechtischen Geist, wie Luther übersetzt, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen, nicht kindischen, einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist nun absolut faszinierend. Wir dürfen Gott Abba nennen. Wenn ich Abba sage, dann klingt das durch, was bei uns mit Papa zur Geltung kommt. Denn Abba ist im Aramäischen die kose Anrede, die lallende Anrede eines Kindes an seinen Vater. Dies ist ungeheuerlich, auch für einen Juden. Nicht? Die Abba-Anrede ist in der Tat uns von Jesus das erste Mal überliefert. Theologen versuchen immer wieder zu baggern und wollen es auch im Judentum festmachen. Und hier kritisiere ich das Judentum gar nicht, sondern es ist in der Tat so, sie können Avenu sagen, unser Vater, aber ganz mit Respekt. Das heißt also, bei Juden ist das nicht Anreden Gottes mit Abba, nicht etwa ein Defizit, sondern das ist durchaus angemessen. Nicht, denn wenn Gott der Herr der Welt ist, dann ist unser Vater ja schon ein Privileg, nicht, dass man ihn höflich distanziert anreden darf. Also aus Ehrfurcht, wie auch Juden den Yahweh-Namen nicht gebrauchen, aus Ehrfurcht vor Gott. Jesus aber hat seinen Vater, denkt an Gethsemane, mit Abba angeredet. Und er hat uns die Erlaubnis gegeben, Gott so zu nennen, also in die Gottesbeziehung einzutreten, die er selber hatte. Und so wird Maria am Grab in Johannes 20 nach Hause geschickt. Geh hin zu meinen Brüdern. Sie werden wieder als Brüder angenommen, obwohl sie sich als Feinde verhielten. Und sag ihnen, ich gehe hin zu meinem Gott, der fortan auch euer Gott ist. Zu meinem Vater, der fortan auch euer Vater ist. Und sowohl in Galater 4 wie hier in Römer 8 kommt jeweils auch im Griechischen dieses Abba, lieber Vater, also in Übersetzung. Nur natürlich im Griechischen ist es dann der geliebte Vater auf Griechisch. Das heißt, dass auch die heidenchristlichen Gemeinden Abba, lieber Vater, Abba, Vati oder Abba, Papa oder wie man es übersetzen will, als Gebet hatten. Unsere Abba-Anrede, unsere zärtliche Beziehung zu Gott ist Ausweis unserer Liebesbeziehung zu ihm. Und daran wird das deutlich, was wir schon in Lukas 7 auch bei der Sünderin erkannt hatten. Was will Gott eigentlich von uns? Will er unsere Arbeitskraft? Will er unser ehrenamtliches Engagement? Will er uns ans Geld? Was soll das Ganze? Nichts anderes, so sagt es schon Jeremia 3. Ich habe euch das liebe Land gegeben und ich wollte nichts anderes, als dass er mich lieber Vater nennt. Der ganze Aufwand dient nur dem einen, dass du in Gott deinen Abba, deinen zärtlichen Vater erkennst. Das Problem ist nun für einige von uns, dass sie leiblich keinen zärtlichen, fürsorglichen Vater hatten und Großvater und Lehrer oder Pfarrer oder Jugendleiter. Für die, so hatten wir es die Tage schon gesagt, mag es zunächst schwer sein. Und ich räume sofort ein, vor allen Dingen für Frauen, die Gewalterfahrungen mit männlichen Autoritäten hatten in ihrer Kindheit, ist es fast schier unmöglich am Anfang, Gott als Vater unmittelbar anzurufen, weil das eine vollkommen falsche Schublade bei ihnen öffnet. Nun könnte man mit der feministischen Theologie sagen, dann sollen auch die Frauen, die keine guten Männererfahrungen gemacht haben, einfach liebe Mutter sagen. Da würde aber nicht nur der Theologe, sondern auch der Psychologe sagen, Verdrängung ist keine Lösung. Was jemand braucht, der keinen liebevollen Vater hatte, ist umso mehr Gott als Vater. Denn du kannst diese Stelle in dir nicht unbesetzt lassen, ohne selber Schaden zu nehmen. Aber wir müssen uns bewusst machen, jeder, der von uns Gott sagt und an Gott denkt, der sieht und denkt ja nicht Gott selbst, sondern wir haben immer nur, wenn wir an Gott denken, Gottes Bilder, Gottes Vorstellungen. Das heißt, wir müssen auch hier, die Veränderung der Gesinnung, überlegen, an welchen Vaterbildern orientiere ich mich eigentlich, wenn ich Gott Vater sage. Habe ich die richtige Orientierung? Nicht? Wir würden normalerweise naiv sagen, ja, wenn ich Gott sage und habe eine Vorstellung, das ist dann eben Gott. Nee, Gott kann man ja nicht sehen. Niemand hat Gott je gesehen, außer Jesus Christus. Das heißt, wenn wir Gott persönlich denken, brauchen wir als Eselsbrücke, als Menschen, eine menschliche Analogie, eine menschliche Vorstellung, um das überhaupt denken zu können. Also nehmen wir Personen. Gott liebt mich wie diese Person oder wie jene Person. Und wenn es dir geschenkt ist, dass jemand dich geliebt hat, dann kannst du sagen, wenn Gott mich so liebt wie mein Vater, nur noch 1000-mal mehr, dann sind wir im sicheren Bereich. Und so ging es mir mit 17 Jahren, nicht? Dieses Erlebnis, von dem ich immer wieder sprach, eine Woche genau wie diese, wo wir innerhalb dieser Gruppe nochmal so zu siebt waren und da immer nochmal hart die ganze Nacht durchdiskutierten und uns gerieben haben daran, dass nur Christus in uns lebt und wir nicht selber und dass er die neue Schöpfung ist. Und da habe ich in einer kleinen Gruppe eine menschliche Annahme, Zuwendung, Wertschätzung erlebt. Da habe ich das Wir so erlebt, dass ich sagte, wenn Himmel nichts anderes wäre als diese eine Woche in der Klostermühle, wird es mir völlig genügen. Das könnte ich eine Ewigkeit aushalten. Und wenn Gott mich nur so liebt wie die Menschen, wie wir uns miteinander lieben, dann wäre ich schon voll zufrieden. Und jetzt muss ich sagen, so wie wir uns geliebt haben, das mal 1000 mal 1000 mal 1000 mal 1000. Mir platzt der Kopf, ich kann es mir gar nicht denken. Nicht? Das heißt, wir brauchen menschliche Erfahrung im Ansatz. Wir brauchen menschliche Vergleiche und Bilder, damit wir überhaupt denken können, was heißt das denn eigentlich, dass einer mich als Vater liebt. Was wollte Jesus von der Sünderin? Er wollte nichts anderes, als dass sie ihn liebt. Bist du je auf die Idee gekommen? Mir fällt so viel ein, was Gott von mir wollen könnte. Dass ich für ihn durch die Welt reise, dass ich Menschen zu Jüngern mache, dass ich Theologen ausbilde, damit seine Kirche nicht unterbesetzt ist. Alles fällt uns ein, was wir machen sollen für Gott. Sozialarbeit, diakonisch, alles Mögliche. Dabei, Jeremia 3 lest es durch, sagt er dort zu seinem Volk, dabei habe ich nichts anderes gewollt, als dass er mich lieber Vater nennt. Ihr kennt alle Maria und Martha. die beiden Schwestern aus Lukas 10. Und die wenigsten lesen Maria und Martha Lukas 10 parallel zu Johannes 12. Da kommen die beiden nämlich nochmal vor. Und bei Lukas 10 ist immer die Frage, ja, wie genau geht denn die Logik auf? Die Martha wuhlt ja, was man nur kann. Nicht? Die holt alles aus der noch nicht existierenden Gefriertruhe und kocht und backt. Nicht, dass das ganze Haus nur voll Zwiebeldampf voll ist. Nicht? Also um Jesus zu sehen, muss man erstmal den Dunst wegtun. Nicht? Und tut, was sie kann. Man ist ganz gerührt. Nicht? Das ist mal eine Jüngerin. Und die Maria sitzt völlig tatenlos zu Jesu Füßen. Nicht? Und ich weiß, ich werde immer wieder eingeladen, bei Diakonissen-Jahresfesten Maria und Martha zu predigen, weil die Diakonissen sagen, wir haben das bis heute nicht richtig auf der Reihe. Nicht? Und es ist immer eine Herausforderung, aber ich bin froh, dass ich es auf der Reihe habe und auch die anspruchsvollste Diakonisse noch mit der Exegese dann am Schluss glücklich machen kann. Maria sitzt zu Jesu Füßen und rezipiert nur. Sie strahlt ihren Herrn an. Wäre er nicht der Sohn Gottes, würde man sagen, die guckt wie verliebt. Aber es gibt eine Liebe, die mehr ist als Erotik, nämlich, dass ich Christus über alles liebe, wie man einen Menschen überhaupt nicht lieben kann. Da sitzt sie. Und ich frage immer wieder gerne meine Studenten, wann denn das erste Mal eine Frau immatrikuliert wurde im Fach Theologie. Und einige, die tappen voll daneben, sagen nach dem Zweiten Weltkrieg, das gilt überhaupt nicht. Und andere sind cleverer und sagen, Anfang des letzten Jahrhunderts haben sich in Medizin und Theologie die ersten Frauen immatrikulieren dürfen. Da sage ich, das ist historisch und sehr gebildet, aber nicht zutreffend. Die erste Frau, die Theologie studieren durfte, war Maria. Denn zu Füßen Jesu saßen die Schüler. Da saßen die Schüler, die studierten. Und im Judentum durfte eine Frau die Tora nicht lernen. Das heißt, Maria nahm sich bei ihrem Herrn raus, was eine Frau in der Antike absolut überhaupt nicht durfte. Ihre Rolle war am Herd. Und insofern ist das Entsetzen der Martha natürlich nicht nur, weil sie die doppelte Arbeit hatte, mehr als verständlich. Maria fiel aus der Rolle. Und dann dieses, das ist ja auch leicht, einfach hinzusitzen und Jesus anzustrahlen, nicht? Aber jetzt lest mal Johannes 12. Es gab nur eine Situation im Leben Jesu, wo er nicht stark war. Wo er nicht souverän war, wo es ihm nicht leicht fiel, immer nur für andere, immer nur für den Vater da zu sein. Und das war die Woche der Passion. In der Woche der Passion hat Jesus selber gesagt, auch bei der hohen Christologie des Johannesevangeliums, jetzt ist meine Seele erschüttert. Eine einzige Woche im Leben Jesu war er wirklich bedürftig. Haben das seine Jünger mitbekommen? Keiner. Die waren so mit ihrer Karriere beschäftigt. Auf dem Weg nach Jerusalem haben die sich gegenseitig da vom Klettersteig runtergeschmissen, nicht? Und haben sich von den engen Wanderwegen, ja, geht mal von Jericho da hoch, nicht? Da haut es auch alte Tauernhofschüler noch runter, nicht? Da kann man ganz schön hochsteigen. Da haben die ganze Zeit gekeppelt, als Jesus sie fragt, was unterhaltet ihr euch denn unterwegs? Und dann drucksten sie rum und dann kam raus, ja, wer sitzt zu Rechten und zu Linken, wer ist der Erste direkt nach dir? Wenn du, wir wollen es ja nicht wünschen, mal ausfällt, wer darf nachrücken, nicht? Wer ist der Stellvertreter? Nicht? Das waren die Gedanken von Männern. Männer, sage ich nur, nicht ganz selbstkritisch, Männer. Und wie war es bei den anderen? Ja, Martha hatte schon gesehen, Liebe geht durch den Magen. Jesus kommt mit 12 Jüngern. Ich erinnere mich noch daran, als wir von einer Freizeit mit schlechter Küche zurückkamen und haben ein Freizeitmitglied abgesetzt. Und dann hat uns die Mutter angeguckt und sah, wie wir aussahen und hat gesagt, haben wir Hunger? Das hätte sie besser nicht gefragt. Wir sagten nämlich ja und haben uns wie die Jünger bei Martha hingesetzt. Wisst ihr, auf welchen Schnitt wir kamen? Wir haben pro Person 7 Schnitzel gegessen. Die Gefriertruhe wurde innerhalb einer Stunde geleert. Also ganz Jesusmäßig, also nicht Jesusmäßig, sondern jüngermäßig haben wir reingeschlagen. Und Martha hat gesehen, Petrus hat wieder einen irrsinnigen Hunger. Er war ein Fischer, aber er hat auf dem Trocknen ja nichts gefangen. Also hat sie gekocht, was das Zeug hielt. Der Zwiebelduft kam schon in Schlieren aus den Fugen des Daches, nicht oben raus. Da war was los. War das das, was Jesus wollte? Wollte Jesus Lammfleisch oder Fisch an dem Tag? Wollte er es mit Knoblauch oder ohne? Er wollte weder noch. Er war mit dem beschäftigt, was vor ihm lag. Und wer hat es gemerkt? Nur eine Person. Jesus war eine Woche seines Lebens angefochten, angewiesen und schwach. Und wer hat es gemerkt? Die Frau, die von ihm lieben lernte. die sich die Zeit nahm, sich hinzusetzen, still zu sein, ihn zu erkennen. Und sie schaute ihm in die Augen und sie wusste, heute ist alles anders. Und sie hat innerhalb einer Stunde ihr gesamtes Sparbuch abgeräumt, ihre ganze Altersrücklage und hat das in eine teure Flasche mit Salböl investiert. Und sie hat die Salbölflasche zerbrochen und verschwenderisch in Liebe ihm über die Füße geschüttet. Die richtige Frau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei der richtigen Person, mit dem richtigen Verhalten. In Aktivität, in Hektik wirst du nie lernen, an den Augen Jesu abzulesen. Dazu musst du still werden, empfangend werden. Das Faszinierende ist, dass das, was Maria tat, in den Augen der Männer Wahnsinn war. Und der Protest kommt bei allen Evangelien in verschiedenen Versionen. Was hätte man mit diesem, es war ein Jahreseinkommen. Nicht jeder kann das jetzt für sich umrechnen, nicht? Bei jedem sieht die Summe anders aus. Aber ein Jahreseinkommen tut jedem von uns weh, ob er reich oder arm ist. Ein Jahreseinkommen hat sie Jesus verschwenderisch über die Füße geschüttet, um ihren Herrn zu trösten, um ihm zärtlich ein bisschen zurückzugeben von all dem, was sie bekommen hat. Sie hat alles, sich selbst, ihm gegeben. Jetzt bist du bedürftig. Jetzt will ich dich lieben und dir alles schenken. Sie hat es in Liebe verschwendet. Aber war es vergeudet? Nein. Was du in verschwenderischer Liebe investierst, ist niemals vergeudet. Was du in verschwenderischer Liebe investierst, ist niemals vergeudet. Echte Liebe ist niemals umsonst. Ob du sie Jesus selber schenkst oder um Jesu Willen den Menschen, die er liebt, um Jesu Willen, es verschwendest. Echte Liebe ist niemals vergebens. Und das Faszinierende ist, was bitteschön hat Martha an diesem Tag gekocht? Das weiß kein Mensch. Selbst die Jünger werden es eine Stunde später nicht mehr gewusst haben. Die haben alles gefressen, was sie kriegten. Das weiß kein Mensch. Das hat kein Evangelium überliefert. Aber wie es Jesus in der Markus-Version der Salbung sagt, das, was sie getan hat, wird man verkündigen, ihr zur Erinnerung, solange das Evangelium verkündigt wird. Verliert euch nicht an euch selbst, verliert euch nicht an den Tag. Schafft ewige Werte. Ewig ist nur die Liebe. Schafft ewige Werte. Ewig ist nur das, was du an Jesu Augen abliest und in Dankbarkeit ihm zurückschenkst. Ob die Sünderin in Lukas 7 oder die andere Salbung, die Maria in Johannes 12 mit den Parallelen in den anderen Evangelien. Hier haben nicht zufällig zwei Frauen Jesus überschwänglich geliebt. Und es wird ihnen nicht vergessen, solange es Evangeliumsverkündigung gibt. Hat das Maria gewusst? Hätte ich dem Petrus gesagt, Petrus, heute gibt es eine einmalige Chance. Du könntest heute etwas tun, was man in 2000 Jahren noch zu deiner Erinnerung erzählt. Der hätte gleich noch Frau und Kind und Schifferboot und Hütte in Kapernaum mitverkauft, um das zu tun. In 2000 Jahren wird mein Name noch genannt in Erinnerung daran, dass das eine Heldentat war. Ja, das wäre aber aus Berechnung gewesen. Maria hat nicht aus Berechnung gehandelt. Es gibt eine ganz einfache Formel. Solange du berechnest in deiner Liebe, wird sich an deine Liebe kein Mensch erinnern. Und sobald du anfängst, ohne Berechnung zu lieben, wird deine Liebe von ewiger Bedeutung sein. Warum spricht Paulus nicht von Werken wie Jakobus des Glaubens, sondern von Früchten? Nun, ein Werk, einen Stuhl, den stellt man her und dann ist er so lange da, wie er stabil ist und irgendwann fällt er auseinander. Eine Frucht aber enthält den Samen für die Frucht, enthält den Samen für die Frucht, enthält den Samen für die Frucht, enthält den Samen für die Frucht. Sie verdoppelt sich von Generation zu Generation, sie vervielfältigt sich und das Gleichnis vom Weizenkorn macht es uns bewusst, nicht? Es ist 40-fältig, 60-fältig, 100-fältig, jede Frucht. Wenn du effektiv leben willst, dann setz dich zunächst einmal still hin und schau Jesus in die Augen. Lerne von deinem himmlischen Vater, dem Abba, was Liebe ist. Und lass dich lieben. Lass dich bescheinen, wie wir jetzt gerade die Sonne genießen. Nicht? Ihr habt das ja immer beobachtet. Nicht, dass wir uns da hinsetzen, immer an die Fleckchen, wo gerade die Sonne schon ist oder noch ist. Und lasst euch bescheinen. Nicht? Ihr kennt das auch, wenn man so richtig kalt ist, wie man alles hinstreckt, um möglichst viel Liebe abzubekommen. In der Klostermühle war ich einmal gewesen und da war ich bei Mitarbeitern zum Frühstück eingeladen und da war gerade eine ganze Familie zu Besuch gleichzeitig gekommen während der Woche. Und morgens kam so ein kleiner Knopf rein, der noch so einen Strampelanzug hatte, der von vorne bis oben bis unten so zu war mit Knopfleiste. Und der hatte noch ganz verklebte Augen, als wäre Uhu drin gewesen und tappte so vor sich hin und tastete eine Bezugsperson an. An mir ging er vorbei, nicht, da roch es irgendwie fremd, aber dann landete er bei der Tante, nämlich der Rosi Berger dort, die da lange Zeit gewirkt hat, und krabbelte hoch. Und dann passierte etwas, das habe ich für medizinisch unmöglich gehalten. Der suchte die Wärme und Geborgenheit und setzte sich also so auf sie drauf, nicht Körper auf Körper, nicht und Brust auf Brust, legte die Arme um sie herum und hat dann noch die Finger ausgerollt und die ganze Haut ausgerollt. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Deckung herstellen kann von einer Haut zur anderen, um die Wärme und die Nähe einer geliebten Person zu genießen. Mach das mit deinem himmlischen Vater. Bring dich mit Gott und seiner Liebe in Deckung. Bring dich in Deckung. Fühle seine Nähe. Und lerne ihn als Abba, deinen lieben Vater, kennen. Abba, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Einige von euch werden sagen, ja, das mit dem Kindlichsein ist eine Lektion, die will ich mir vornehmen. Aber bleiben wir denn immer Kinder? Und manche Christen vermitteln ja den Eindruck der Unreife und des Kindlichseins. Manchmal kippt das so ins Kindischsein hinein. Und diejenigen unter euch, die sagen, jetzt will ich mal endlich erwachsen werden, die fühlen sich etwas unwohl mit diesem Wir sind Gottes Kinder. Hier liegt eine Grenze des Vergleichs. Hier liegt eine Grenze des Vergleichs. Gott liebt uns wie eine Mutter. Gott liebt uns wie ein Vater. Gott liebt uns wie ein guter Lehrer und so weiter und so weiter. Aber Gott ist nicht wie ein menschlicher Vater, eine menschliche Mutter und ein menschlicher Lehrer. Warum? Ein guter Lehrer fördert seine Schüler so lange, bis sie unabhängig sind von ihm. Und der größte Erfolg einer Ausbildung ist, wenn meine Schüler es besser können oder genauso gut können, aber auf ihre Weise wie ich selbst. Das heißt, jede gute Erziehung zielt auf Emanzipation und Selbstständigkeit. Wenn Eltern oder Lehrer praktisch aus einem Defizit heraus, das ist ein Helfersyndrom, den anderen gar nicht loslassen wollen, das werden manche von uns biografisch auch erlebt haben, und die Kinder immer wieder klammern wollen, nicht? Und dann auch noch die 80-jährige Mutter, dem 60-jährigen Sohn sagt, jetzt isst doch endlich mal, nicht? Nachdem der es eigentlich wissen müsste. Nicht? Dann ist das verständlich unter Menschen, ist aber nicht hilfreich. Ist aber nicht hilfreich. In unserer Zeitung kam diese Version neulich absolut grenzwertig. Eine ältere Dame feierte, las ich bei uns in der Tagespresse, ihren 90. Geburtstag. Und ihr 70-jähriger Sohn hat sich nicht anständig benommen beim Fest und hat zu viel getrunken. Und dann sagt die, Anton, wenn du dich nicht benimmst, schicke ich dich ins Altersheim. Nicht von mir, ist original passiert. Eine Mutter zu ihrem Sohn, wenn du dich nicht benimmst, schicke ich dich ins Altersheim. Das heißt, Eltern sehen in ihren Kindern immer die Kinder und lassen ihre Kinder nur ungern erwachsen werden. Das ist ganz selten, dass das glückt. Nicht? Wenn du dich nicht benimmst, schicke ich dich ins Altersheim. Gott aber ist nicht ein Mensch. Und vieles, was an dieser Woche uns schwierig war, gestern Abend rang ich auch wieder mit einigen, wie ist das jetzt? Geht wirklich Gott 100 Schritte auf mich zu? Gibt es keinen einen, den ich ohne ihn gehen muss? Das liegt daran, dass wir immer menschlich Analogien suchen und zwischen Menschen ist dieser Einwand ja berechtigt. Gott aber ist selbst der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Er ist das Leben und wir sind Lebende, die an ihm teilhaben. Er ist das Licht und wir sind die Erleuchteten. Er ist die Liebe in Person und wir sind Liebende. Was wäre, wenn der Schöpfer heute Morgen dir beim Aufwachen nicht geholfen hätte? Wenn er gesagt hätte, ich komme 9 Schritte auf dich zu, den einen musst du selber machen, damit du aufwachst. Ich drehe dir den Hahn zu als Schöpfer und jetzt zeig mal nicht, jetzt bist du schon 30, 40, 50 Jahre mein Geschöpf. Jetzt wirst du doch kapiert haben, wie das mit dem Herzschlag geht, gell? Oder nicht? Was wäre gewesen, wenn er den Hahn zugedreht hätte und gesagt, jetzt mach den einen Schritt des Aufwachens heute Morgen alleine? Ja, er macht die entscheidende Geste. Schluss wäre gewesen. Nicht Schluss wäre gewesen. Das heißt, jeder Herzschlag ist ein Schöpfungsbeweis. Nicht? Jedes Frühling, ich weiß nicht, ob ihr das auch so genießt, du kommst raus nach einem deprimierenden Winter und plötzlich platzt das Grün heraus, die Blüten schießen aus diesem toten Boden heraus. Alles Gottesbeweise, Römer 1, 18 folgende. Ja, bei uns gibt's keinen deprimierenden Winter. Ja, na. Ich seh schon, für Schladming muss man noch ein Sonderevangelium als Apokryphen einfügen. Darf ich es verraten? Ich habe ihn und seine Frau gestern erschreckt. Da kamen sie, als ich in der Sonne da meinen Text für den Abend las, kamen sie da über die Wiese geschritten wie Gott Vater im Paradies. Und da habe ich ihnen gesagt, ihr kommt nicht in den Himmel. Da war sie ganz erschrocken. Und dann fragten sie, warum kommen wir nicht in den Himmel? Ihr seid schon drin. Also in Schladming ist alles etwas anders. Aber das Wunder der Schöpfung könnt ihr auch im Schnee erkennen, nicht? Und die Berge jeden Tag. Das heißt, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Es gibt keine Emanzipation vom Leben. Es gibt keine Emanzipation von der Liebe. Wir partizipieren immer nur daran. Und hier müssen wir den Schalter umstellen. Gott ist nicht ein Übervater, ein Übermensch, sondern Gott ist Gott und wir sind Menschen. Das heißt, wir können gar nicht unser Leben entfalten, es sei denn, dass wir Gott jeden Tag als Schöpfer, als Leben, als Sein in uns haben und entfalten wollen und alles wegtun, was diese Verbindung stört, was diesen Fluss von Leben und Liebe stört, was das Fleischprinzip ist. Also, unser Angewiesensein auf Gott hat nichts mit Unmündigkeit zu tun, sondern das liegt daran, dass Gott Gott ist. Der ist am erwachsensten und der ist am reifsten, der das kapiert und gar nicht erst versucht, selber Gott zu sein. Nicht? Das ist der reifste und emanzipierteste Mensch, der sagt, ich anerkenne nur einen Gott als Gott und das ist der Vater Jesu Christi. Alle anderen Menschen sind für mich nur Menschen, ich habe keine Menschenfurcht, unerschrocken bin ich. Paulus ging aufrecht wie die Propheten durch dieses Leben. Sie hatten nur einen Gott, alle anderen waren Menschen. Dass sie aber von dem Gott abhängig waren, das hat sie nicht unmündig gemacht, das hat sie reif gemacht, das hat sie stark gemacht. Insofern also, Gottes Kind zu sein, darf man nur in Gänsefüßchen schreiben, weil es nicht menschlich missverstanden darf, wir bleiben immer unmündig. Und jetzt kommt hier eine Aussage, auf die ich hinziele. Es heißt hier, wir sind, wenn wir Kinder sind, auch Erben. Das ist jetzt ein Aspekt, der für die meisten gar nicht bewusst ist. Hinzu kommt, dass sehr häufig zur Irritation von Frauen Paulus reinrutscht. Man sagt immer, der war halt ein Chauvinist, war aber gar nicht. Und sagt, wir sind Söhne Gottes. Und dann melden wir uns gerne, wenn es nicht Kinder heißt, das ist ja neutral, nicht Mädchen und Jungen, sondern wenn es plötzlich Söhne heißt, dann haben wir ein Unwohlsein. Also wäre ich Frau, hätte ich ein Unwohlsein. Und würde sagen, wieso werden immer nur die Söhne genannt? Das liegt daran, dass der älteste Sohn erbberechtigt ist, Stellvertreter ist, bevollmächtigt ist und in Palästina sogar der Sohn noch vor den Rechten der Ehefrau kam. Also eine chauvinistische Gesellschaft war es in Palästina, das ist unbestritten patriarchalisch. Aber die Rede von dem Sohn, dem ältesten Sohn, bedeutet, das ist die höchste Stellung nach dem Vater unmittelbar. Galater 3, 28 nun, sagte ja Paulus, es gibt bei Christus nicht mehr den Unterschied von Juden und Griechen, Knecht und Freien, auch nicht mehr den Unterschied zwischen Mann und Frau. Das heißt, dass ihr als Frauen bei Christus in der Stellung seid des erbberechtigten erstgeborenen Sohnes. Und insofern müsste man, wenn man Kinder Gottes sagt oder wenn man Söhne Gottes sagt, praktisch übersetzen die Töchter und Söhne Gottes, die voll erbberechtigt sind, als Stellvertreter Gottes gelten auf dieser Welt. Ihr versteht die Logik, nicht? Es geht um die erwachsenen, erbberechtigten, bevollmächtigten Söhne, die den Siegelring des Vaters tragen und das Kleid des Vaters tragen, das sie von ihm bekommen und damit ihn in dieser Welt repräsentieren. Wir sollen mit Christus, Römer 5, wir sollen mit Christus regieren. Das heißt, er ist der König und wir sind die Söhne Gottes, die mit ihm zusammen regieren sollen. Er der König, wir die Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Ist dir dieser Adel bewusst? Ich weiß jetzt nicht, ob du Regenbogenpresse liest und ob du dich dann bei Privatfernsehen für irgendwelche Hochzeiten von Adeligen interessierst. Die Jungen nicht, die Älteren zucken jetzt etwas zusammen. Nicht, aber man muss sich das bewusst machen, was es bedeutet. Heute ist das ja nur eine Karikatur dessen, was es früher war, nicht? Dass wir den älteren Bruder haben, das kommt gleich auch noch im Text, den älteren Bruder haben, den Erstgeborenen Jesus Christus. Und wir sind erbberechtigte Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Das ist eine Würde, die du hast. Ich habe das einmal auf einer Bibelschule von Römer 8 her den Leuten deutlich gemacht in einer Woche. Und dann hatten wir den zusammenfassenden Abend, war auch ein Freitagabend. Und die Bibelschüler dachten, wenn der Eckstein ein guter Lehrer ist, dann fasst er nochmal zusammen. Heute bin ich ein schlechter Lehrer, ich muss nämlich nur neuen Stoff behandeln heute Abend, nicht? Aber wenn er ein guter Lehrer ist, dann fasst er am letzten Tag zusammen. Und dann habe ich sie auch angesprochen als Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Und dann geschah etwas, darauf war ich nicht vorbereitet. Es knisterte und raschelte plötzlich. Ein Geräusch, das ich aus dem Unterricht sonst nicht kannte. Also nicht Butterbrotpapier, sondern der ganze Raum hatte plötzlich so ein Rauschen. Also ich fühlte mich fast an die Offenbarung des Johannes erinnert, nicht? Der Himmel war von einem Rauschen. Und dann blitzte es silbern und golden und die brachten unter ihren Stühlen hervor, von der Kinderstunde und der Konfirmandenarbeit hatten sie es aufgehoben, aus Gold- und Silberpapier geschnittene und geklebte Kronen. Und sie setzten sich alle ihre Kronen auf. Und sie waren sogar so gütig für meinen dicken Kopf, auch eine 62er Krone noch mitgemacht zu haben, sodass wir alle mit Kronen da saßen. Soll ich etwas sagen? Sie hätten sich von vorne sehen sollen. In dem Augenblick, als sie die Kronen hatten, rutschten sie hoch, hatten endlich hinten das Kreuz, von dem der Orthopäde immer schwärmt, haben die Schultern zurückgelegt und strahlten in Würde und Freude. Nicht? Was hat sich denn geändert? Das Bewusstsein dessen, was sie vorher schon waren, als sie noch Scheps und zum Entsetzen ihres Orthopäden krumm im Stuhl rumgehangen haben. Nicht, nein, das war jetzt keine versteckte Belehrung. Wisst ihr, was ich meine? Die nächste Woche läuft völlig anders, nicht weil ihr andere Dinge tut, sondern seid eher mal ein bisschen zurückgenommen und wartet erstmal ab, was sich ändert. Indem ihr einfach euch nur vor Augen haltet, welche Würde ihr habt, dass ihr Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes seid, dass ihr die kleine Schwester und der kleine Bruder von Christus, dem König der Könige, dem Herrn der Herren seid. Würde sich an eurem Leben, an eurem Beruf, an dem Erfolg in eurer Gemeindearbeit nichts entwickeln in den nächsten Jahren und es würde sich nur euer Bewusstsein in Christus entwickeln, ihr werdet selige Menschen. Ich kann euch versprechen, habt ihr das Bewusstsein, dann wird sich auch in dem Tun etwas ändern. Aber der Clou ist, gründen könnt ihr nur in dem, was von Christus her gilt. Ihr seid Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Und der Schlusssatz ist missverständlich, deshalb möchte ich vor der kurzen Pause ihn euch erläutern. Wenn wir denn mitleiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Da sagen manche, ja, aber um an der Herrlichkeit Christi teilzuhaben, muss ich erst mitleiden. Die Logik ist andersrum. Das Leiden war bei den ersten Christen sowieso da. Das kommt im Folgenden auch in der Beschreibung. Das heißt, gelitten haben sie sowieso. Die Frage ist nur, hat dieses Leiden ein Ziel? Hat es ein Ende? Gibt es eine Erfüllung am Schluss? Und deshalb, wenn anders, heißt es wörtlich, wenn anders wir denn mitleiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wenn es denn stimmt, dass wir nur deshalb leiden, damit wir am Schluss verklärt werden und das Leiden nicht umsonst ist, und nicht Selbstzweck ist. Hier machen wir jetzt eine Pause und machen dann mit den Leiden weiter. Bitte schön. Ja, dann kommen Sie mal zu mir, dann sage ich Ihnen was dazu. Ja, gut.